Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund ums Segeln und die Seefahrt. Seit dem letzten Podcast ist eine Menge Zeit vergangen, also einige Monate sogar. Ich glaube, den letzten Podcast habe ich im März aufgenommen. Ja, im vergangenen Jahr gab es eine Menge Veränderungen für jeden, für die gesamte Welt. Ich glaube, ich brauche nicht erläutern, worum es hier geht. Natürlich auch für mich, obwohl ich sagen muss, dass das bei mir jetzt gar nicht unbedingt etwas mit dem Virus zu tun hat, sondern es hat eben verschiedene Veränderungen gegeben, die dazu geführt haben, dass der Podcast für mich ein wenig in den Hintergrund getreten ist. So einen Podcast zu produzieren ist doch jedes Mal relativ viel Arbeit in Wahrheit. Ja, aber jetzt habe ich mir gedacht, jetzt ist wieder mal Zeit. Ich probiere es einfach wieder einmal und versuche jetzt natürlich hoffentlich wieder regelmäßig, so wie früher, neue Episoden aufzunehmen. Und ich habe mir gedacht, passiert ist viel, aber ich beginne hier mal einfach mit ein paar Themen, damit es wieder was Neues zu hören gibt. Ganz besonders möchte ich mich bei den vielen Podcast-Fans bedanken, die sich bei mir gemeldet haben in den letzten Monaten per E-Mail oder auf Facebook oder Instagram oder anderen Kanälen, was denn los ist und ob es wieder einen Podcast gibt. Das hat mich sehr gefreut. So ein Podcast ist doch viel Arbeit und wenn man dann ein bisschen Feedback bekommt, dann freut einen das schon, dass man das, was man da tut, offensichtlich auch zumindest ein paar Freunde findet, die Spaß daran haben und sich die Sache gerne anhören. Also an alle, die mir geschrieben haben, ein herzliches Dankeschön, dass ihr meine Podcasts sozusagen mögt und dass ihr euch da erkundigt habt. Ich werde versuchen, jetzt hoffentlich wieder regelmäßig neue Episoden herauszugeben. Das erste ist mal ein bisschen Eigenwerbung. Das vergangene Jahr war bei mir, wie bei den meisten anderen wahrscheinlich, seglerisch auch eher bescheiden. Ich habe eine Menge Segelturns geplant gehabt, von denen eigentlich die meisten, kann man sagen, also nicht die meisten, eigentlich alle ins Wasser gefallen sind. Ich war dann nur im Juli, muss ich dazu sagen, einmal für meinen Skipper-Kollegen Erwin in Vertretung unterwegs in Kroatien und dann war ich nochmal im September unterwegs. Da war ich selbst unterwegs, also mit mir selbst sozusagen, weil ich gedacht habe, so jetzt muss ich eine Woche irgendwo spazieren fahren. Ich habe zwar was anderes geplant gehabt, dass es dann eigentlich geworden ist. Wie dem auch sei, das war es auch. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so wenig seglerisch unterwegs war, eben wie dieses Jahr 2020. Auf jeden Fall war ich im September in Kroatien. Es hat sich etwas anderes ergeben, was ich ursprünglich geplant habe, das habe ich schon gesagt. Ursprünglich habe ich nämlich eine Single-Handed-Reise nach Balakruša geplant gehabt, das ist aber dann doch anders geworden und so ist das Ganze ein Urlaubsturn in der kroatischen Inselwelt geworden. Und ich habe hier, das habe ich nämlich auch schon länger vor, relativ viel Videomaterial aufgenommen und einen schönen Reisefilm produziert. Der Film heißt Eine Reise durch die kroatische Inselwelt und ist ein knapp einstündiges Reisedokumentationsvideo durch den Telaščica und den Kornati Nationalpark. Und wer nach sozusagen interessanten Dingen sucht, jetzt über die Weihnachtsfeiertage, vielleicht eben auch im Zusammenhang mit der mit dem Corona-Lockdown, der ja jetzt hier in Österreich zumindest wieder stattfindet für die nächsten Wochen, kann ich dieses Video natürlich nur empfehlen. Ihr findet das Ganze auf meinem YouTube-Kanal. Der Link ist natürlich in den Shownotes unten drinnen. Und das Video heißt Eine Reise durch die kroatische Inselwelt. Und ihr könnt mich dabei einfach eine Woche lang, also sozusagen, das Video dauert natürlich nur eine Stunde, aber in dieser Reisewoche durch die kroatische Inselwelt begleiten. Es würde mich freuen, wenn ich da ein paar Likes auf mein Video bekomme. Ebenfalls dazu passen dann auch gleich die Reiseberichte von Hermann Winkler, die ich hier erwähnen möchte. Ich habe den Hermann schon öfters gefeatured in meinem Podcast. Das tue ich auch dieses Mal wieder. Der Hermann ist bekannt für seine überaus schönen Reiseberichte, die er schreibt, normalerweise in Papierform sozusagen, also natürlich online auch mit vielen Bildern und so weiter. Das Ganze gibt es jetzt auch als Lesung, und zwar gelesen von Ümit Uzun. Der Ümit ist ja auch kein Unbekannter, ihr werdet ihn kennen, oder beziehungsweise ich habe ihn auch schon öfters ebenfalls in meinem Podcast gefeatured. Er produziert den Podcast, den Charterbar Podcast, also ist der Podcast der Firma Charterbar Yachting, eine sehr ambitionierte Charteragentur nebenbei erwähnt. Also wenn ihr eine gute Beratung wollt, kann ich euch das ebenfalls nur empfehlen, wenn es Richtung Bootscharter geht. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Also der Ümit hat eben die Reiseberichte gelesen, die letzten Reiseberichte von Hermann. Und es gibt dazu mittlerweile auch YouTube-Videos, die in, man kann sagen, sozusagen als Dia-Vortrag kann man sich das vorstellen, eben die Lesung begleitet mit schönen Bildern, die tatsächlich eben von Hermann stammen, von seinem von den jeweiligen Segelturns eben. Und die letzten beiden sind, also kürzlich erschienen jetzt der Reisebericht von Sizilien, vor wenigen Wochen erst, und davor schon vor längerer Zeit erschienen, gibt es auch einen Reisebericht über Kuba. Also es geht dabei natürlich immer ums Segeln und ums Reisen mit dem Segelboot sozusagen und eben das Genießen vor Ort. Und ihr findet das Ganze in seinem YouTube-Kanal. Der Link dazu ist ebenfalls hier jetzt in den Shownotes von diesem Podcast unten drinnen. Und es geht gleich weiter mit einer Videoempfehlung. Und zwar könnte ich eventuell auch noch an meinen Freund, den Erik Anderer aus Norwegen, erinnern. Ich habe im Februar dieses Jahres einen Podcast mit einem Interview gehabt. Es war ein englischsprachiges Interview eben mit Erik. Der Podcast hat geheißen North Atlantic Sailing und ist eben von Februar. Und damals in diesem Podcast haben wir auch uns darüber unterhalten, dass er eine Rundreise durch den Nordatlantik plant. Ja, es sind 11 Monate vergangen und er hat tatsächlich diese Rundreise in die Tat umgesetzt. Und er ist eben von Haugesund. Das ist etwas südlich von Bergen, das ist eben seine Heimatbasis, ist er eben die norwegische Küste nach Norden gesegelt bis zu den Lofoten, dann hinüber bis zur abgelegenen Insel Jan Mayen. Von dort hat er dann geplant gehabt, weiter nach Grönland zu segeln. Das ist ihm nicht gelungen aus verschiedenen Gründen und hat seinen Plan geändert, ist dann nach Island und dann von Island wieder zurück über die Färöer-Inseln, dann Shetland-Inseln und wieder zurück nach Haugesund gesegelt. Und der Erik produziert Videos zu seinen Reisen dazu von außergewöhnlicher Qualität. Sie haben einen extrem spannenden Dokumentationscharakter und sind wirklich fesselnde Videos. Ich kann das nur jedem tatsächlich ans Herz legen, sich seine Videos anzusehen. Er hat nämlich diese Reise, die insgesamt 2500 Seemeilen waren, durch den Nordatlantik, also nicht gerade das mildeste Revier, hat er also auf Video festgehalten und hat hier in 5 Teilen sogar Videos eben veröffentlicht. Und wie gesagt, noch einmal, es sind extrem sehenswerte Videos. Ich kann das jedem nur äußerst ans Herz legen, sich diese Videos anzusehen. Das findet ihr in seinem YouTube-Kanal. Der Link dazu ist natürlich in den Shownotes unten drinnen. Sein YouTube-Kanal läuft eben unter seinem Namen Erik Anderer, beziehungsweise auch unter dem Titel NBJS, also No Bullshit, Just Sailing. Und genau das ist es auch. Der Michael Guggenberger, ebenfalls kein Unbekannter, ein Freund von mir, hatte ich ebenfalls schon im Interview in der vergangenen Zeit irgendwann einmal, hat sich ja für das Golden Globe Race 2022 qualifiziert und er ist hier natürlich fleißig mit Vorbereitungen beschäftigt, soweit man sich natürlich in der aktuellen Situation vorbereiten kann. Derzeit ist er aber im Wesentlichen im Moment mit Schleifen und Streichen beschäftigt. Er hat nämlich ursprünglich geplant gehabt, mit seiner Endurance 35 das Rennen, das eben im Jahr 2022 ist, zu bestreiten, hat sich aber aus verschiedenen Gründen jetzt doch, also schon vor längerer Zeit, entschieden, ein anderes Boot zu kaufen, und zwar hat er eine Biscay 36 gekauft. Und zwar ist das eine catchgetackelte Yacht, und zwar die von Antoine Cousson. Das ist ein Teilnehmer des letzten Golden Globe Races, also das Golden Globe Race 2018. Der Antoine ist allerdings ausgeschieden bei dem Rennen relativ bald. Also ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber es war auf jeden Fall noch auf der Nordhalbkugel im Atlantik. Und zwar, ich glaube, aufgrund eines Schadens der Selbststeueranlage, irreparabler Schaden der Selbststeueranlage, ist er ausgeschieden. Und dieses Boot ist eben grundsätzlich für das Golden Globe Race sehr gut ausgestattet gewesen und hat es allerdings jetzt verkauft. Und der Michael hat sich dieses Boot eben gekauft und ist derzeit mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Und zwar in erster Linie, was den Innenraum betrifft, da das Boot jetzt doch seit einigen Jahren mehr oder weniger nur da liegt und aus verschiedenen Gründen halt der Innenraum etwas gelitten hat und verbringt eben seine Zeit in erster Linie jetzt in Frankreich. Das ist ganz in der Nähe von Les Sables d'Olonne auch und versucht dort das Boot wieder auf Vordermann zu bringen, damit er dann hoffentlich bald endlich mit dem Training beginnen kann. Da werde ich euch dann natürlich auf dem Laufenden halten, wie da der Stand der Dinge ist. Die Biscay 36 ist eben, wie ich schon gesagt habe, eine blauwassertaugliche Yacht, Catch getakelt, die sich genau für dieses Vorhaben, also eine komplette Weltumrundung im südlichen Ozean, auch eignet. Es sind von diesem Bootstyp im vergangenen Golden Globe Race 2018 neben eben Antoine Cousseau auch noch zwei andere Teilnehmer gestartet mit demselben Bootstyp, und zwar der Gregor McGuckin und der in Amerika geborene, also in den USA geborene Palästinenser Nabil Amra. Beide sind allerdings ausgeschieden, der Nabil ist schon relativ bald ausgeschieden. Der Gregor McGuckin hat es, glaube ich, bis in den Indischen Ozean geschafft, soweit ich mich erinnere, ist allerdings dann ebenfalls, hat also das Rennen abgebrochen wegen eben größeren Schäden an der Yacht. Im Detail muss ich gestehen, kann mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern. Was ihr aber vielleicht auf jeden Fall noch in Erinnerung habt, ich nämlich auch, das habe ich nämlich in einem Podcast auch gebracht vor längerer Zeit schon, ist, dass der Gregor McGuckin hat nämlich ein Fass einer Whisky-Destillerei aus Irland mit dabei gehabt, und dieses Fass hätte also die Erde umrunden sollen und wäre dann natürlich sozusagen als ganz besonderer Whisky verkauft geworden. Das ist eben nicht gelungen. Ob das Boot noch schwimmt, weiß ich derzeit auch nicht. Man findet eigentlich keine Information. Ich kann mich daran erinnern, ich habe auch mal berichtet in einem Podcast, dass es einmal einen ambitionierten Geschäftsmann gegeben hat, der hier für dieses Fass eine Rettungsaktion starten wollte, weil das Boot nämlich dann doch noch länger geschwommen ist als erwartet. Allerdings eben in einem höchst unzugänglichen Gebiet, eben mitten am südlichen indischen Ozean. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Also ich denke mal nicht, sonst hätte man was in den Medien davon gehört. Ja, wie dem auch sei. Keine Ahnung, wer weiß, vielleicht taucht das Boot in ein paar Jahren ja irgendwann einmal an der australischen Westküste wieder auf. Was ist noch passiert in vergangener Zeit? Und zwar die Jules Verne Trophy ist ja die Trophäe für die schnellste Umrundung der Erde mit einer Yacht. Ich habe auch davon schon hier und da einmal berichtet vielleicht. Es gab jetzt da wieder ein paar Versuche. Grundsätzlich geht es bei der Jules Verne Trophy einfach darum, in kürzester Zeit, also so schnell wie möglich, die Erde zu umrunden. Es ist dabei völlig egal, welcher Bootstyp, also eine Yacht natürlich, ist ganz klar, also unter Segelantrieb, aber prinzipiell ist ansonsten egal, welcher Bootstyp das ist, Hauptsache schnell. In der Regel wird das heute und in den letzten Jahren, Jahrzehnten möchte ich jetzt nicht sagen, aber schon längere Zeit, in der Regel mit Maxi-Trimaranen der Ultim-Klasse gesegelt. Also das sind überdimensionale Trimarane, die eben speziell für derartige Weltrekordversuche gebaut werden. Gesegelt wird typischerweise die ganz klassische Route nach Osten um die drei Capes, also durch den über den Atlantik in den Süden, dann vorbei nach Osten am Kap der Guten Hoffnung, dann vorbei an Australien, das Cape Leeuwin, und dann weiter bis Südamerika, das Kap Horn, und dann über den Atlantik wieder nach Norden. Das ist also die ganz klassische Weltumseglerroute, und das wird auch bei diesem, weil es eben der schnellste Weg ist, bei dieser Jules Verne Trophy gesegelt. Den aktuellen Weltrekord hält der Franzose Francis Joyon, der 2017 gestartet ist, eben mit einem Maxi-Trimaran mit dem Namen Idex Sport, der auch schon einige Male umbenannt worden ist. Auf jeden Fall, der Rekord gilt derzeit mit 40 Tagen, 23 Stunden und 30 Minuten für eine komplette Weltumsegelung eben auf der besagten Strecke. Weiter in der Vergangenheit, war 2012, und zwar vom Franzosen Loic Perron, der ebenfalls natürlich mit einem Maxi-Trimaran und der damals den Namen hatte Banque Populaire 5, in 45 Tagen, 13 Stunden und 42 Minuten, dem es damals gelungen ist, eben in dieser Zeit die Welt zu umrunden. Es gab jetzt aktuell, also im Ende November, Anfang Dezember sind die gestartet, wieder zwei Versuche, und zwar das eine vom Team Gitana, französische Team Gitana, mit dem Maxi-Trimmerin Edmond de Rothschild. Die sehr ambitioniert auch trainiert haben im vergangenen Jahr. Wenn das interessiert, ich kann euch an dieser Stelle auch nur empfehlen, eventuell deren Facebook-Seiten sozusagen zu abonnieren, beziehungsweise gibt es auch alles auf YouTube, beziehungsweise auch natürlich auf Instagram das zu abonnieren, dann werdet ihr da am Laufenden gehalten. Der Maxi-Tri Edmond de Rothschild ist ein sehr schnelles Boot. Leider haben sie allerdings bereits nach drei Tagen das Rennen abbrechen müssen nach einer UFO-Kollision. Und zwar ist dabei eben ein Foil abgebrochen, und für einen Weltrekordversuch ist das eben dann, ja, braucht man also nicht mehr weiterfahren. Also leider nach drei Tagen schon abgebrochen. Und es gab ein zweites Team, das in ganz ähnlicher Zeit gestartet ist, und zwar das Team Sodebo Ultim 3, ebenfalls natürlich mit einem Ultim Trimaran, die es sogar bis in den Indischen Ozean geschafft haben und dann allerdings ebenfalls leider das Rennen abbrechen haben müssen, und zwar in der Nähe der französischen subantarktischen Insel Kerguelen. Und zwar ebenfalls aufgrund einer UFO-Kollision war das Steuerbordruder irreparabel beschädigt, sagen wir mal so, und das ebenfalls für einen Weltrekordversuch, da muss wirklich alles perfekt passen. Da braucht man also sozusagen, wenn dann irgendwas nur mehr halb funktioniert, ist das eben nicht zielführend, da der Rekord doch sehr ambitioniert ist. Also der derzeitige Weltrekord sehr schnell ist, und ein Ding zu brechen, ist das ein sehr ambitioniertes Ziel. Da muss definitiv wirklich alles passen. Bei der Reise damals auch von Francis Joyon im Jahr 2017 eben, die haben dann wettertechnisch auch Glück gehabt und haben einen Großteil des oder fast den gesamten Indischen Ozean und auch danach eben den Pazifischen Ozean an der Vorderseite eines Tiefdruckgebietes sozusagen die Front geritten. Das bedeutet also, dass diese Boote mehr oder weniger mit der Front mitfahren, wenn die Front nicht zu schnell zieht, und was in diesem Fall aber der Fall war. Wir reden hier von Bootsgeschwindigkeiten von 30 bis 40 Knoten, und das entspricht auch in etwa der Zuggeschwindigkeit von solchen Tiefdruckgebieten. Es gibt welche, die sind natürlich schneller, aber wenn die Zuggeschwindigkeit zufällig passt, so dass sie mit der gesamten Front über hier diese, man spricht ja hier von mehreren tausend Meilen, über den Southern Ocean sozusagen fahren können, dann ist das natürlich ein enormer Vorteil. Und dieses Glück hatten die damals 2017, dass die mehr oder weniger mit zwei Tiefdruckgebieten, also eines im Indischen und eines im Pazifischen Ozean, über den gesamten Ozean gekommen sind. Musik. Da möchte ich dann auch gleich beim Rennen bleiben. Und zwar den meisten Seglerinnen und Seglern ist vermutlich nicht entgangen, dass gerade die Vendée Globe stattfindet. Die Vendée Globe ist ebenfalls eine Weltumrundungsregatta. Man sagt, es ist sozusagen das Königsrennen schlechthin. Gesegelt wird dabei ebenfalls die ganz klassische Route ausgehend von Frankreich, von Les Sables d'Olon, eben im Atlantik nach Süden und dann ostwärts eben um die Three Capes, Cape Horn, Cape Leeuwin und Cap Horn und über den Atlantik dann wieder nach Norden. Das Ganze ist ein Single-Handed-Rennen, das heißt, also die Leute sind alleine unterwegs. Ich werde hier und da gefragt, was heißt denn Einhand? Einhand heißt nicht, dass die Leute nur mit einer Hand segeln, obwohl dieses Mal beim Rennen sogar ein Einarmiger dabei ist. Aber normalerweise versteht man beim Segeln unter Einhand nicht, dass man nur mit einer Hand segelt, sondern dass man eben alleine an Bord ist. Und Einhand könnte man natürlich jetzt auch so ausdrücken, weil in der guten Seemannschaft sagt man ja, eine Hand für dich und eine Hand fürs Schiff. Das bedeutet so viel, wie man verwendet eine Hand zum Anhalten und die andere zum Arbeiten. So gesehen ist man ja dann doch wieder einhändig unterwegs. Auf jeden Fall, das ist die Vendée Globe. Gefahren wird dabei mit Booten der Imoca-Klasse, Imoca 60. Das ist eine offene Bootsklasse. Und zwar sind das Rennboote, also man kann das vergleichen jetzt, sage ich mal, Rennboote bedeutet, wir sprechen hier von der Formel 1, also es sind die schnellsten der schnellsten Boote, die es gibt, Monohulls. Und auf diesen Booten ist alles so ausgestattet, damit sie so schnell wie möglich sind, sozusagen. Also es ist kein nostalgisches, wie soll man sagen, herumschippern, sondern es ist ein Hochleistungssport, ein Rennsport, sowohl für den Menschen natürlich als auch fürs Material. Es ist ein extrem faszinierendes Rennen. Gestartet sind sie am 8. November bereits, also am 8.11.2020 in Les Sables d'Olon, das ist in Frankreich, in der Biscaya sozusagen, und also an französische Atlantikküste. Und vor wenigen Tagen habe ich ein Interview gehört oder gesehen, es war eben im Vendée Globe Live-Bericht drinnen mit dem Jean-Luc van der Heede. Den Jean-Luc werden manche vielleicht kennen, er ist ein Segelveteran, wenn man so will. Also jemand, der schon so ziemlich alles gemacht hat, was man nur machen kann im Bereich von Segeln. Er hat zum Beispiel das letzte Golden Globe Race, das 2018 stattgefunden hat, also 2018-19 hat er gewonnen, war der erste und hat mit etwas über 200 Tagen, glaube ich, mit einer mit einer Standard-Yacht, sage ich mal, eben die Erde umrundet, hat dieses Rennen gewonnen und der Jean-Luc ist auch der Weltrekordhalter in der Weltumrundung in der falschen Richtung, also westwärts. Ich spreche ja hier immer, das sind alles Ostwärtsregatten. Und die falsche Richtung ist also westwärts, heißt also gegen die falsche Richtung, unter Anführungszeichen, wenn man eben gegen die vorherrschende Windrichtung fährt. Und da ist der Weltrekordhalter, ist ebenfalls der Jean-Luc van der Heede. Auf jeden Fall, er war im Interview in der Vendée Globe Live Show, die täglich stattfindet, und hat gesagt eben, dass eben die Vendée Globe jedes Mal, also wortwörtlich hat er gesagt, each time the Vendée Globe is a new story, also jedes Mal ist die Vendée Globe aufs Neue eine neue Geschichte und es passieren immer wieder neue interessante Dinge. Ich kann das nur wiedergeben, ich verfolge also schon seit vielen Jahren die Vendée Globes und es ist jedes Mal aufs Neue spannend und überraschend, also wirklich spannend, was da alles passiert. Und was sehr interessant war, was er auch gesagt hat, ist, it's not the ones with the biggest budget who are ahead. Also das heißt, es sind nicht unbedingt diejenigen, die die dickeste Geldbörse haben, die eben vorne dabei sind. Und das stimmt. Dazu aber gleich mehr. Informationen ganz allgemein zur Vendée Globe findet ihr natürlich auf der Homepage der Vendée Globe. Das ist www.vendeglobe.org/en. Also englische Version oder französisch natürlich, wer des Französischen mächtig ist. Der Link dazu ist natürlich unten drinnen. Und dann gibt es natürlich auch einen YouTube-Channel. Der Link ist ebenfalls unten jetzt in den Shownotes drinnen. Wer sich für das Rennen interessiert, Da gibt es täglich um 13.30 Uhr, also ist dann auch als Videoaufzeichnung natürlich vorhanden, eine News-Show, die dauert ungefähr eine halbe Stunde, wo über die aktuellen Geschehnisse berichtet wird, eben über das Ranking und so weiter, über die Wettersituation wird analysiert und meistens sind auch Seglerinnen und Segler aus der Profi-Yacht-Szene sozusagen im Interview, die eben vom Andy hier interviewt werden, also dem Moderator. Ein kurzer Rückblick ins Jahr 2016-17, da hat die letzte Vendée Globe stattgefunden, also die findet alle 4 Jahre statt und damals hat, also im Jahr 2016-17 sozusagen, der Franzose Amel Leclerc gewonnen und zwar mit einer Zeit von 74 Tagen und 3 Stunden und zwar gefolgt von dem Briten Alex Thompson, der nach 74 Tagen und 19 Stunden, also nur 15 Stunden hinter Leclerc, ins Ziel gekommen ist und dicht dahinter der Jérémy Biou, der Franzose Jérémy Biou, auf Platz 3 nach 78 Tagen und 6 Stunden. Ja, was gibt es beim heurigen Rennen, beim aktuell laufenden Rennen zu sagen? Ja, die Startliste sind 33 Boote, sind gestartet und in der Startliste sind natürlich eine Menge bekannter Gesichter, sogenannter Wiederholungstäter, die offensichtlich nicht genug kriegen vom Southern Ocean. Dazu zählen natürlich wieder der Franzose Jérémy Biou mit seinem Boot Charal. Dann ist dabei der altbekannte Jean Le Cam, der Sebastian Destremont, der Alain Rura, ist ein Schweizer, dann der Alex Thompson natürlich auch wieder vorne dabei, der Brite, die Britin Pip Hare, Sam Davies und noch viele andere, die eben teilweise eben schon mehrmals eben an der Vendée Globe gestartet sind, aber die Vendée Globe ist ein derart, sag ich mal, hartes Rennen, also alle Weltumsegelungsregatten, die durch den Southern Ocean führen, sind harte Rennen. Und es ist dabei nicht selbstverständlich, dass man durchkommt. Also alleine durch das Rennen durchzukommen, ist schon einmal eine Höchstleistung. Und da muss also tatsächlich alles passen mit der Person, mit dem Schiff, mit dem Wetter. Und man braucht natürlich auch eine Menge Glück, dass man das überhaupt schafft und nicht irgendwo einen Schaden hat. Wie schaut es aktuell aus? Also die aktuellen Daten, die sind jetzt von 26. Dezember 2020. Am Nachmittag hier in Mitteleuropa. Die führenden Boote sind derzeit bereits mitten am Pazifik, haben die Datumsgrenze auch schon hinter sich und führen tut derzeit der Franzose Yannick Besthaven. Er befindet sich derzeit ganz grob auf 51 Grad Süd und 141 Grad West. Also das ist in etwa in der Mitte des Pazifik, kann man sich so vorstellen. Dicht gefolgt dahinter ist er, 30 Meilen weit dahinter ist der Franzose Charlie Dalin mit Apivia. Dann auf Platz 3 befindet sich der Jean Le Cam, der ungefähr 250 Seemeilen dahinter ist. Dann haben wir auf Platz 4 den deutschen Boris Herrmann mit seiner Sea Explorer, der ebenfalls ganz dicht hinter Jean Le Cam nach ist. Also es ist eine ganze Gruppe von Seglern, die hier dabei ist. Und auf Platz 5 ist der Damien Seguin, ein Franzose ebenfalls. Und das Außergewöhnliche ist, der Damien ist ein Einarmiger, also es fehlt ihm eine Hand. Also er hat den Arm, hat er schon, aber die Hand fehlt ihm. Er ist ein Geburtsfehler sozusagen und sein Boot ist speziell eben dafür ausgerüstet, dass er eben mit diesem Handicap das Boot handeln kann. Und er ist eben von 33 Personen am Platz 5, also macht hier ein ganz tolles Rennen. Also dein Handicap dürfte ihn nicht wirklich irgendwie beeinträchtigen, offenbar. Und auf Platz 6 finden wir die französisch-deutsche Isabelle Joschke, ebenfalls ungefähr 300 Seemeilen hinter dem ersten Yannick Besthaven. Was ich an dieser Stelle jetzt auch ganz besonders hervorheben möchte, ist, dass der Jean Le Cam auf Platz 3 und der Damien Seguin eben auf Platz 5 beide mit Non-Foilers unterwegs sind. Also es sind Boote ohne Foils. Die anderen Boote haben alle Foils, die beiden nicht und fahren trotzdem unter den Top-Booten da mit, was ebenfalls zum einen natürlich eine hervorragende Leistung ist, zum anderen allerdings muss man dazu sagen, auch ein Glück ist. Insofern als dass man möchte ja meinen, dass die Boote mit den Foils ultimativ schnell sind, und das stimmt prinzipiell schon, allerdings nur, wenn die Bedingung passt. Die Foiler, also das sind sozusagen diese Flügel, die sie da seitlich ausfahren können, also Tragflächen kann man auf Deutsch sozusagen übersetzen, bewirken, dass die Boote ein zusätzliches aufrichtendes Moment bekommen, was in Folge natürlich, also was zwei Folgen hat. Zum einen, dass man natürlich mehr Segelfläche setzen kann, und zum anderen wird das Boot auch mehr aus dem Wasser gehoben, und die Boote können dadurch sozusagen ins Gleiten kommen und haben kaum mehr Berührung mit dem Wasser, was natürlich Geschwindigkeit gibt. Das Ganze funktioniert aber natürlich nur dann, und das kann man sich leuchtet, glaube ich, ein, kann man sich auch logisch vorstellen, wenn der Seegang nicht so wild ist. Also wenn das Meer, ich meine, es muss nicht spiegelglatt sein, aber wenn da 5-6 Meter hohe Wellen sind, die unter Umständen noch kurze, steile Wellen sind, was teilweise auch der Fall war, eben insbesondere im Indischen Ozean, führt das dazu, dass die Foiling-Boote nicht foilen können. Das heißt, sie müssen also die Foils eben einfahren und bewusst Geschwindigkeit reduzieren, weil die Boote ja dann, weil das eben in den großen Wellen nicht funktioniert, weil die Boote nehmen Fahrt auf, und nach jeder Welle würden sie dann mit der gesamten Masse in die Welle hineinfallen. Und auf lange Sicht sozusagen überlebt das Material natürlich nicht. Dementsprechend müssen die Foiler hier bewusst Geschwindigkeit wegnehmen. Die Non-Foiler können, haben dieses Problem nicht. Also die können, sage ich mal, dem Seegang entsprechend das Maximum herausholen. Und müssen natürlich schon auch ihre Geschwindigkeit anpassen an den Seegang, ist ganz klar. Aber jetzt nicht zusätzlich noch bremsen, weil die Foils, sobald die aktiv werden, die Boote massiv beschleunigen. Also man kann sich das so vorstellen, wie man versucht einmal mit einem Formel-1-Wagen eine Offroad-Rallye zu gewinnen. Ja, das wird durchaus relativ spannend natürlich. Ja, zurück zum Rennen. Es sind natürlich mittlerweile auch schon einige ausgeschieden, einige Teilnehmer ausgeschieden, obwohl das Rennen insgesamt von der Statistik sehr gut läuft. Es sind unter Anführungszeichen sehr wenig Leute ausgeschieden im Vergleich zu dem zur vergangenen Ausgabe eben im Jahr 2017 damals. Allen voran an dieser Stelle möchte ich den Alex Thompson erwähnen, der ausgeschieden ist. Ich glaube, das war für viele Fans ein absoluter Tiefschlag. Ich muss dazu sagen, für mich auch. Ich mag den Alex Thompson, er ist ein sehr sympathischer Mensch, und er hat eigentlich jetzt alles investiert die letzten Jahre in dieses Rennen. Erst im vorigen Rennen ist er auf Platz 2 gekommen, eben hinter Leclerc, der ihn dann doch abgehängt hat. Und man muss dazu sagen, dass der Alex Thompson mit nur einem Foil gefahren ist beim letzten Rennen und hat also trotzdem den zweiten Platz belegt. Also es ist ein absoluter Profi, er weiß, was das Boot kann oder die Boote können, und kann diese entsprechend laufen lassen. Aber er ist leider ausgeschieden aufgrund einer UFO-Kollision, und zwar bereits am Südatlantik, und hat hier eben einen leider irreparablen Ruderschaden gehabt, und auch ein Foil war beschädigt und hat das Rennen dadurch also abbrechen müssen und ist nach Kapstadt gesegelt. Und ja, es ist tatsächlich sehr schade, er hat ein sehr modernes Boot. Das Boot ist eben 2019, glaube ich, eben vom Stapel gelaufen. Es ist ein ultramoderne Imoca 60, aber vielleicht natürlich dadurch auch mit ein bisschen Kinderkrankheiten, wie soll man sagen, bestückt. Kann man nicht so genau sagen, also eine UFO-Kollision ist natürlich immer blöd. Also er ist halt leider ausgeschieden, es tut mir sehr leid für ihn, muss ich sagen, da definitiv. Auf der anderen Seite, wie eben der Jean-Luc schon gesagt hat, die Van D. Globe ist jedes Mal sozusagen aufs Neue eine neue Geschichte, und das macht das Rennen natürlich, muss man sagen, natürlich auch wieder spannend. Der Alex Thompson war einer der Spitzenkandidaten, also man hatte erwartet, dass er das Rennen unter Umständen gewinnt, ja, natürlich, und auf jeden Fall vorne dabei ist, und das hat natürlich die Würfel völlig, also die Karten völlig neu gemischt. Eben dadurch, ja, also weil jetzt da eben doch andere auch die Chance haben. Ja, was gibt's noch? Ebenfalls ausgeschieden, was auch sehr schade ist, ist die Britin Sam Davies, die ebenfalls ein sehr gutes Boot hat und eine Profiseglerin ist. Auch ihr hat man sehr gute Chancen zugeschrieben, aber auch sie hat leider das Rennen abbrechen müssen, und zwar ebenfalls aufgrund einer UFO-Kollision. Ebenfalls noch im Atlantik bzw. im Süden, Südatlantik, und zwar wegen einem Kielschaden bzw. die Kielbox, genauer gesagt, war beschädigt. Zu beschädigt, als dass sie es hätte reparieren können. Also die Kielbox ist durchaus ein wichtiger Bestandteil. Und sie hat also das Rennen abgebrochen und das Boot ebenfalls. Es ist nach Kapstadt gesegelt. Hat das Boot dort allerdings, beziehungsweise ihr Team, also sie konnten das Boot in Kapstadt reparieren, und sie fährt jetzt außerhalb der Wertung, muss man natürlich dazu sagen, fährt das Rennen aber jetzt wieder mit, hat sich hinten an die letzten Boote angehängt und hat mittlerweile sogar aufgeholt und ist gar nicht mehr an letzter Stelle, also außerhalb der Wertung natürlich, also weil also nach dem Reglement kann sie jetzt dann natürlich nicht mehr mitfahren, aber man sieht ihr Boot auch noch auf dem Tracker und wo sie sozusagen da sich gerade befindet. Was ist noch passiert? Ausgeschieden ist ebenfalls der Kevin Escoffier, und zwar mit einer relativ, wie soll man sagen, spektakulären Geschichte. Und zwar sein Boot ist, kann man sagen, zerbrochen. Also nicht komplett, aber offensichtlich mit massiven strukturellen Schwächen und hat eben einen plötzlich akuten Wassereinbruch, massiven Wassereinbruch gehabt. Er hat das selbst auch in Interviews dann berichtet, dass mehr oder weniger das Boot zerbrochen ist und der Vorderteil eben in 90 Grad Winkel davon gestanden ist, also der Bugteil. Und das Ganze ist passiert ungefähr, also ebenfalls auch im Atlantik, noch im Südatlantik auf 41 Grad Süd, 9 Grad Ost ungefähr. Das ist in etwa 600 Seemeilen südwestlich von Kapstadt. Und wie gesagt, das Boot ist in kürzester Zeit gesunken, er hat in die Rettungsinsel einsteigen müssen, und in dieser Rettungsinsel hat er dann auch 22 Stunden verbracht und wurde von einem Rennkollegen, nämlich vom Jean Lecam, der hat ihn, der war sozusagen in der Nähe und den haben sie, also die Rennleitung hat ihn umgeleitet, und er hat tatsächlich in mehreren Versuchen, ist es ihm gelungen, ihn zu entdecken. Und hat dann in mehreren Versuchen, ist es ihm gelungen, also den Kevin an Bord zu nehmen. Die waren dann sozusagen gemeinsam an Bord vom Jean Lecam und ist dann ein paar Tage später von einem französischen Kriegsschiff, das da unten unterwegs war, also aufgenommen worden. Der Jean Lecam hat als Gutmachung für die Hilfeleistung zusätzliche Nahrungsrationen bekommen, da ja zwei Personen verpflegt haben werden müssen während dieser Zeit natürlich, und die Rennleitung hat ihm 16 Stunden Rennzeit gutgeschrieben. Die werden also nach Ende des Rennens werden diese 16 Stunden auf seine Rennzeit sozusagen abgezogen als Plus. Ja, jetzt vielleicht stellt sich die Frage, wie viel Nahrung haben die eigentlich mit? Naja, der Boris Herrmann hat vor wenigen Tagen in einem Interview gesagt, naja, dass er geplant hat, also dass sie wissen ja in etwa, wie viele Tage sie unterwegs sind, und der Boris Herrmann hat gesagt, naja, sie haben, er hat Proviant, wenn ich ihn richtig verstanden habe, für 82 Tage mit, also für eine Person natürlich. Ja. Dann sind natürlich noch weitere Personen mittlerweile ausgeschieden, und zwar der Franzose Nicolas Troussel ist aufgrund einer Entmastung, zum damaligen Zeitpunkt war eigentlich nicht ganz genau klar, was die Ursache der Entmastung war. Ich muss gestehen, ich habe mich jetzt da nicht ausreichend erkundigt, was da die Ursache war. Es war allerdings schon noch im Atlantik auf der Nordhalbküste in der Nähe, Nordhalbkugel in der Nähe von den Kapverden, ist er eben entmastet worden. Das ist natürlich ein Rennaus, ist ganz klar. Auch der Franzose Fabrice Amadeo hat das Rennen abbrechen müssen, leider. Und zwar gar nicht wegen Bootsproblemen, sondern wegen Elektronikproblemen. Und zwar massive Störungen im Computersystem. Und das hat unter anderem zur Folge gehabt, dass er keine Navigationsinformationen mehr bekommen hat. Und, was natürlich sehr problematisch ist, auch keine Wetterinformationen und sonstige Sachen. Ich weiß es vom Ocean Race, dass die Boote normalerweise redundant ausgestattet sind, was die Elektronik betrifft. Ich weiß nicht, wie das bei den Imokas ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es ganz ähnlich ist. Aber wie auch immer, es waren derart massive Probleme mit der Elektronik, dass eben ein Weiterfahren sinnlos gewesen wäre und hatte so das Rennen leider auch abbrechen müssen. Und dann hat auch der Franzose Sebastian Simon hat das Rennen abbrechen müssen wegen einer Uferkollision und dabei wurde das Steuerbord Foil und die Foilbox beschädigt, eben so massiv, dass ebenfalls ein Weitersegeln nicht wirklich sinnvoll ist. Die Foils sind ja nicht fix auf den Booten mit dem Boot verbunden sozusagen, sondern ähnlich wie die Daggerboards beweglich. Also die können sie nach unten und nach oben schieben und laufen im Boot eben in der sogenannten Foilbox. Also das ist sozusagen ein abgeschlossener Teil, damit natürlich nicht das Wasser hereinkommt, ist ganz klar. Und das ist die Führung für die Foils, wo sie eben durch den Rumpf praktisch gesteckt werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Foil, das ja seitlich einige Meter je nach Bootstyp sitzen, verschieden, die alten Foils sind kürzer, die neuen sind länger, aber wie dem auch sei, der Hebel ist ausreichend lang. Wenn man sich also jetzt hier eine Kollision mit etwas vorstellt, dann wird das sozusagen, der Hebelarm ist ja sehr lang und die Foils sind ja massive Carbonteile und das wirkt dann, übertragt die Kraft natürlich auf die Foilbox, die dann unter Umständen eben durch den Schlag brechen kann. Und das wiederum hat natürlich zur Folge, dass das Ganze natürlich instabil ist, da es ja für die Konstruktion des Gesamten wichtig ist und zum anderen natürlich einen Wassereintritt unter Umständen zur Folge hat, was ja natürlich auf einem Boot in der Regel auch nicht wahnsinnig praktisch ist. Was gab es sonst noch für Probleme auf dem Rennen bisher? Und zwar der Charlie Dalin, der derzeit eben vorne dabei ist, derzeit aktuell glaube ich auf Platz 2, hat ebenfalls Probleme mit einer UFO-Kollision gehabt und dabei wurde ebenfalls die Foilbox beschädigt. Das Foil nicht, es war aber möglich, er hat das Ganze reparieren können und ist daher nach wie vor im Rennen, hat eben gemeinsam mit dem Team eine Lösung gefunden, wie sie das ausreichend renntauglich sozusagen wieder reparieren können. Und der Franzose Louis Burton hat ebenfalls eine Reparatur bereits hinter sich, also eine massivere Reparatur. Und zwar war im Masttop der Track beschädigt, also das ist die Spur, in dem das Großsegel läuft. Und das war dermaßen beschädigt, dass eben das Großsegel nicht mehr vernünftig zu bedienen war, beziehungsweise auch nicht mehr ganz gesetzt werden konnte. Dabei muss man allerdings bis ins Masttop, also ganz in die Spitze hinaufklettern und dann hat er oben mit der Flex Teile wegschneiden müssen und neue Nieten und sonstige massive Reparaturen vornehmen müssen. Das geht natürlich bei einem gewissen Seegang da oben nicht mehr und aus diesem Grund hat er seinen Kurs vorübergehend geändert und hat sich im Lee der subantarktischen Insel Macquarie Island versteckt, also im Lederinsel, und hat in mehreren Stunden Arbeit und mehreren Versuchen und so weiter, es ist ihm dann gelungen, tatsächlich das zu reparieren und ist derzeit wieder unterwegs und befindet sich im Moment auf Platz 11, 790 Meilen hinter dem Yannick Besthafen. Macquarie Island ist eine unter Anführungszeichen unbewohnte, also stimmt nicht ganz, es befindet sich eine Forschungsstation auf der Insel, aber ansonsten unbewohnte Insel, und zwar ganz im südlichen Ozean, ganz grob auf den Koordinaten 55 Grad Süd und 159 Grad Ost. Das ist in etwa 800 Seemeilen südöstlich von Tasmanien bzw. 600 Seemeilen südwestlich von Neuseeland, also ziemlich abgelegen und ziemlich weit im Süden. Das Wetter auf der diesjährigen Vendée Globe ist, wie soll man sagen, außergewöhnlich ruhig. Es war die Passage des Kap der Guten Hoffnung sehr anstrengend, kann man sagen, grundsätzlich mal eben aufgrund von Tiefdruckgebieten. Und was dazu kommt, das ist eine ziemlich, also ich meine, das Kap der Guten Hoffnung ist natürlich bekannt schon in der alten Zeit, der klassischen Seefahrt war es natürlich ein gefürchtetes Kap. Die Ursache dafür ist natürlich, zum einen sind das die Tiefdruckgebiete, also die antarktischen Tiefdruckgebiete, die sozusagen in den Roaring Forties dort vorbeiziehen. Zum anderen hat man dort aber die Strömung in der falschen Richtung, und zwar auf der Ostküste von Afrika gibt es einen Strom, der eben genau da unten sozusagen entgegen der Windrichtung, entgegen der Haupt sozusagen vorherrschenden Windrichtung läuft, und Strom gegen Wind ist jedem Segler bekannt, dass das eine relativ ungünstige Kombination ist. Danach ist allerdings das Wetter sowohl im Indischen als auch jetzt im Pazifischen Ozean von massiven Hochdruckgebieten, überdimensional großen Hochdruckgebieten dominiert, und das ist natürlich für eine Regatta auch etwas langweilig. Die haben da unten eher Mittelmeerbedingungen, das heißt kaum Wind und es ist warm. Also so warm ist es natürlich nicht so weit im Süden, aber doch ausreichend warm. Und aus diesem Grund ist die gesamte Flotte in etwa eine Woche hinter der letzten Monte Globe, die im Jahr 2016-17 stattgefunden hat, hinten nach. Zum Vergleich hat eben der Franzose Leclerc, der das letzte Rennen gewonnen hat, nach 47 Tagen das Kap Horn umrundet. Da sind wir derzeit, also wir haben bereits 48 Renntage, da sind wir noch weit weg. Die ersten Boote in diesem Rennen also werden voraussichtlich am 3. Jänner so herum das Kap Horn passieren. Also man kann sagen, es ist ungefähr eine Woche, dass die Boote hinten nach sind, hinter dem vergangenen Rennen. Ja, was es zu dem Rennen auch noch zu sagen gibt, es sind außergewöhnlich viele Frauen in diesem Rennen drin, und zwar sind sogar 6 Profiseglerinnen gestartet in diesem Rennen, und zwar ist es die Britin Sam Davies, die, glaube ich, den meisten bekannt sein wird, dann auch die Britin Pip Hare, und ebenfalls Miranda Maron ist ebenfalls eine Britin, die hier mit dabei ist. Dann haben wir die derzeit auf Platz 6 liegende französisch-deutsche Isabelle Joschke und dahinter dann die Französin Clarisse Kremer und Alexia Barrier, ebenfalls eine Französin. Das sind also 6 Frauen, die in diesem Rennen dabei sind. Das ist sehr außergewöhnlich, eine hohe Anzahl. Und was man zu diesem Rennen auch besonders sagen kann, es wird insgesamt steigt sozusagen die internationale Teilnahme in den Rennen, muss man dazu sagen. Also die Franzosen sind ja das Offshore Ocean Racing Volk schlechthin. Und folgedessen ist natürlich, oder sind sehr viele der großen internationalen Rennen natürlich von Franzosen, die, wie soll man sagen, dominiert natürlich, wie auch in diesem Rennen. Allerdings haben wir hier natürlich auch eben, wie gesagt, Teilnehmer aus Briten. Dann haben wir den Alain Rura, den Schweizer Alain Rura, dieses Mal dabei, der auch beim letzten Rennen vorbeigefahren ist. Dann gibt es einen Entrant aus Japan, und so den Kojiro Shiriyashi, der hinten dabei ist, der leider aufgrund von Problemen mit seinem Großsegel nur immer im ersten Reff fahren kann und dementsprechend relativ weit hinten ist. Dann natürlich der deutsche Boris Herrmann, der vorne dabei ist, eine sehr schnelle Yacht hat und ein sehr guter Segler ist und fährt eben auch vorne mit dabei. Die meisten werden ihn kennen. Der Boris ist auch derjenige, der damals die Greta Thunberg nach New York geführt hat auf die Umweltkonferenz. Ja, dann gibt es den Finnen Ari Husela, der hier mit dabei fährt. Dann haben wir den Spanier Didac Costa, der mit dabei fährt. Dann eben die Deutsch-Französin Isabelle Joschke und den Giancarlo Bedotti, ein Italiener, der neben gefrorenem Essen auch betont hat in seinen Interviews, dass er immer auch Nahrung aus der Heimat dabei hat, damit sozusagen das Rennen gut geht und die Stimmung gut passt. Ich gehe also davon aus, dass er jede Menge Spaghetti auch mit dabei hat. Das war's für den heutigen Podcast mit jeder Menge Renninformation. Es würde mich freuen, wenn ihr mich kontaktiert oder Feedback gebt. Am besten geht das per E-Mail an meine E-Mail-Adresse bernhard@freeskippers.at, oder ihr könnt natürlich auch mein Instagram-Account folgen, und zwar unter Bernhard Seeler. Natürlich auch meinen YouTube-Channel, wie gesagt, schaut euch das Video an, Link ist unten drinnen. Oder natürlich findet ihr mich auch auf Facebook unter BH Seeler und natürlich auch auf Twitter. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viertein!